Appella. Alles, um als Makler erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Appella Podcast. Für den Makler der Zukunft geht es nicht mehr nur darum, die bestmögliche Quotage zu erhalten. Prozesse müssen optimiert, digitalisiert und automatisiert werden. In diesem Podcast berichten wir, wie Sie Ihren Makleralltag und Ihre Dienstleistung mit den Tools und Produkten der Appella AG zeitgemäß, sicher und individuell gestalten können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Appella Podcast. Mein Name ist Thorsten Jasper und ich habe jetzt hier bei mir den Rechtsanwalt Marco Huth zu Gast, ein Rechtsanwalt aus dem Hause der Gansel Rechtsanwälte. Und wir wollen über das Anwaltsschutzschild sprechen, beziehungsweise über die Inhalte dieses Schutzschildes, und zwar am Beispiel der Reiserücktrittsversicherung. Und ja, daran einfach mal deutlich machen, ja, dass dieses Schutzschild tatsächlich auch einen Sinn und einen Zweck hat und einen echten Mehrwert bietet für eure Kunden, für eure Versicherten, für den Fall, dass ein Versicherer mal der Meinung ist, er muss nicht leisten. Und ja, das lässt sich eben an diesem Beispiel ganz gut verdeutlichen. Und ja, lieber Marco, ich danke dir, dass du die Zeit hier nimmst, eine kurze Pause einlegst und ja, kurz mit mir hier über das Thema sprichst.
Ja, hallo Thorsten, danke auch für die Einladung.
Sehr gerne, und wir legen direkt los. Ja, es ist im Grundsatz natürlich wahrscheinlich schon so, dass der ein oder andere Versicherte auch seine Leistung erhält, wenn er eine Reise nicht antreten kann oder sie abbrechen muss. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo es vielleicht nicht ganz eindeutig ist oder auch ein Versicherer vielleicht einfach pauschal sagt, nö, das sehen wir jetzt anders. Und ja, der ein oder andere meldet sich dann damit bei euch und ja, wünscht sich dann von euch vertreten zu werden. Ihr qualifiziert das dann vor und ja, prüft, ob Aussicht auf Erfolg besteht oder eben auch nicht. Und wenn ihr das so seht, dann ja, legt ihr auch los und kriegt da, glaube ich, dann auch ganz gut was hin. Aber bevor du jetzt gleich einzelne Fälle beschreibst, erzähl doch einfach mal aus deiner Sicht, aus juristischer Sicht sozusagen, was deckt so eine Versicherung ab, und wo sind da die Fallstricke vielleicht, wo es dann vielleicht dazu kommt, dass ihr ins Spiel kommen müsst?
Ja, okay, aus juristischer Sicht, alles klar. Abhängig ist das Ganze, was eine Versicherung abdeckt, immer von den vereinbarten Bedingungen. Ja, das heißt also, dass die Versicherungen, wenn man verschiedene Anbieter hat, durchaus im Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Trotzdem ist es so, dass sich ein gewisser Standard etabliert. Das hängt aber weniger an der Juristerei als daran, dass eben wenn der eine das hat, der andere das auch braucht, andererweit ja am Markt dann möglicherweise nicht bestehen kann. Ja, so gewisse Standards bilden sich da heraus. Auch bei der Reiseversicherung. Wir haben jetzt hier, glaube ich, eingeleitet unter dem Begriff der Reiserücktrittsversicherung. Und was die so abdeckt, die Reiserücktrittsversicherung, naja, das sagt der Name, die deckt halt ab, wenn ich von der Reise, bevor sie angefangen hat, zurücktrete. Das sind in der Regel, kurz gesagt, Stornokosten, die da auflaufen. Wenn ich jetzt so Reiseanbieter habe, beispielsweise für eine Pauschalreise, dann haben die Stornostaffeln, also je näher ich am Beginn der Reise bin, umso teurer wird es, wenn ich keine Versicherung habe. Und das übernimmt dann die Versicherung, wenn ein Versicherungsfall nach den Bedingungen vorliegt. Na, das ist so der Standardfall. Da ist dann mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger dabei. Manche Versicherer, die haben beispielsweise auch versichert, wenn ich die Anreise nur verzögert hinbekomme und dadurch Mehrkosten entstehen, Flugumbuchung zum Beispiel, wobei da das auch nur am Rande, ja, also nicht, wenn ich mit einem Privat-Pkw im Stau stehe, sondern es muss dann schon öffentliches Verkehrsmittel sein, das ich auch vernünftig geplant habe. Und dieser Begriff, der Beginn der Reise, der maßgeblich ist, also der ist manchmal auch in den Fällen dann umstritten. Also habe ich die Reise schon angetreten, dann ist es mit dem Rücktritt vorbei. Ja, das ist insbesondere bei so Rail-and-Fly-Angeboten interessant. Greift die Versicherung eigentlich noch oder schon nicht mehr? Da streitet man dann gerne mal drüber, was gehört eigentlich noch zur Reise. Was gibt's noch? Und der zweite Part dazu, der aber nicht immer inkludiert ist, aber schon Sinn macht, sehr viel Sinn macht, ist, dass man eben, wenn man eine Reiserücktrittsversicherung hat, zugleich dort vielleicht auch den Baustein für den Reiseabbruch mit reinnimmt. Also das ist dann die Reise nach hinten raus sozusagen, wo es dann darum geht, dass ich eben, wenn ich schon in der Reise bin, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann oder Rückführungskosten habe oder vielleicht sogar länger da bleiben muss wegen Krankheit oder irgendwas, Das mag da auch drin sein. Und letzter Punkt vielleicht noch, also Gepäckversicherung, das hat man auch manchmal noch. Das ist aber meines Erachtens heutzutage fast immer überflüssig. Einerseits, weil vielleicht so viel Gepäck dann auch nicht geklaut wird. Andererseits, weil es ohnehin in den allermeisten Hausratsversicherungen als Außenversicherung weit. So, das erstmal von mir vielleicht dazu.
Ja, genau. Und der, ja, die meisten werden natürlich auch ja Erfahrungswerte haben und wissen, wie der Schutzumfang da ist. Und natürlich, dass es auf die Bedingungen ankommt, ist an der Stelle auch klar. Dann lass uns doch mal in Beispiele gehen, denn ihr habt ja tatsächlich Fälle und ja, vielleicht kannst du mal berichten, was dort zu Ablehnung oder zu vorerst Ablehnung führt und wie ihr dann mit diesen Fällen umgeht und was denn teilweise so die Wege sind, wie es dann am Ende vielleicht doch zu einer Leistungspflicht beim Versicherer kommt.
Ja, also da gehe ich nochmal drauf zurück. Es kommt immer auf die Bedingungen an. Das ist immer der Ausgangspunkt. Und manchmal ist es eben so, dass die Versicherer ihre eigenen Bedingungen auch nicht so richtig kennen, nicht so richtig lesen. Und manchmal liest man auch umgekehrt aus den Bedingungen raus, dass sie offenbar schon eigenartige Erfahrungen gemacht haben. Ja, ich habe Vorbereitung auf heute mir mal so ein, zwei Bedingungen auch mal mitgebracht. Teilweise sind dort die Reise definiert. Das ist also manche Versicherer haben da wirklich ausdrücklich drinstehen, dass Fahrten zwischen dem ständigen Wohnsitz und der Arbeitsstätte nicht als Reise gelten. Da kann man sich vorstellen, was da manche Versicherungsnehmer versucht haben. Ja? Ja. Oder ein anderer Reiseversicherer, der drinsteht, zu dem darf die Reise nicht länger als 999 Tage dauern. Warum gerade diese Zahl? Ich weiß es nicht, ja, aber das mag darauf hindeuten, dass eben da auch manchmal eigenartige Anspruchsforderungen geltend gemacht worden sind. In der Regel dreht sich aber eine Reiseversicherung immer so um Themen wie schwerer Unfall oder eine unerwartet schwere Krankheit. Darum rankt sich das und darum streitet man sich dann auch häufig. Und da sieht man dann, dass eben gerade wegen der Vielgestalt der Bedingungen, die manche Versicherer auch selbst vielleicht der Bearbeiter dann am Ende der Kette nicht so richtig kennen, was da in welcher Iteration vielleicht sogar vereinbart worden ist. Wenn wir da einen Fall mal haben, da ging es um jemanden, der hatte eine Lungenerkrankung, die ist auch nicht schön und die ist auch chronisch, aber sie ist einstellbar, medikamentös. Ja, und die hat er schon seit 2013, glaube ich, ungefähr gehabt. Nun hat diese Familie eine Reise gebucht, und zwar im April 2017. Die sollte im September 2017 beginnen, und im Mai 2017 haben sie dann halt auch eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Im Juli kam es dann tatsächlich zum Stornos, sonst hätten wir ja keinen Fall. Ja, und Grund des Stornos war, dass eben diese Erkrankung, die medikamentös eigentlich gut eingestellt gewesen ist, nun aber doch wieder einen Schub hatte. Und damit eben auch der Arzt gesagt hat, nee, lass es mit der Reise mal lieber bleiben. Ja. So, und jetzt kam halt der Reiseversicherer um die Ecke und hat gesagt, ja, das ist jetzt aber keine unerwartet schwere Erkrankung gewesen, denn du wusstest ja schon seit 2013, dass du das hast. Und haben wir dann mal in die Bedingungen geguckt und daraufhin dann auch der Bearbeiter und gesagt, das steht doch gar nicht drin. Bei euch ausnahmsweise, warum auch immer, steht dieser Begriff nicht drin, sondern da ist grundsätzlich mal jede Erkrankung versichert gewesen, allerdings wieder mit der Rückausnahme, dass es in den letzten 6 Monaten nicht behandelt worden sein durfte. Davon wieder ausgenommen Kontrolluntersuchungen. Darauf hat sich dann letztlich zugespitzt, war das, was hier passiert ist, und da sind auch Untersuchungen erfolgt, waren das Kontrolluntersuchungen oder nicht. Ja, ist dann Befund erhoben worden, muss da oder darf da die Medikation angepasst worden sein. Darüber hat man sich dann ein bisschen gestritten und letztendlich waren wir dann da an der Stelle wohl überzeugender, sodass dieser Fall, der grundsätzlich, muss man nochmal dazu sagen, so Schübe bei chronischen Erkrankungen sind eigentlich selten versichert, aber hier war es wohl den Grundsatz nach dann schon. Und es kam nur noch auf diesen Aspekt dran, Kontrolluntersuchung. Also nochmal, ich glaube, ist das jetzt zum dritten Mal, Bedingungen lesen ist wirklich wichtig, auch für die Versicherer selber.
Ja, okay, aber am Ende kommt es ja auch ein bisschen auf die Interpretation offensichtlich an und dafür seid ihr dann ja die Experten und ja, interessant. ja, gibt es einen weiteren Fall? Also ich fand, das ist schon ein ziemlich gutes Beispiel, weil das ist ja nichts, was so selten ist, dass Menschen einfach Erkrankungen haben und die sie ja begleiten, aber ja, vielleicht hast du noch mehr.
Ja, ich habe eine ganze Latte an Filmen. Die Zeit fühlt mich aus. Sag einfach Stopp. Ja. Wenn sein Film ausreicht. Auch in der zweiten nochmal, um auch wieder an diesen Begriff der unerwartet schweren Erkrankung respektive des schweren Unfalls anzudocken. Ja. Das auch mal vielleicht vor die Klammer gezogen. Schwerer Unfall, wenn man das liest in den Bedingungen. Das heißt nicht, dass das Unfallbild besonders krass sein muss. Das ist letztendlich völlig egal. Wenn ich dann so einen Kratzer dabei wegbekomme, dann kommt es auf mich an, auf meine Reisefähigkeit. Ja, dann mag der Unfall selber schwer gewesen sein, wie er will. Also so vor jeder Ende. In dem Fall war es so gewesen, da wollte man einen Strandurlaub machen, all inclusive, also schön zu chillen am Pool und selber nicht viel machen. Ja, darauf wird es auch noch ankommen. Da hat eben einer von diesen Reiseteilnehmern, oder Einett war es gewesen, einen Mopedunfall gehabt und musste infolgedessen auch ins Krankenhaus, gab eine Fraktur. Gab auch eine OP, aber die Ärzte, die waren sich einig gewesen, ja, das ist jetzt so schrecklich nicht, es heilt wieder aus, und zwar auch folgenlos, kannst auch nach Hause, nur eins darfst du nicht machen, ständig in der Gegend rumspringen. Das ist blöd, bitte nicht springen. Ja. Nun war es bei der Reise, chilling am Strand, nicht notwendig, dass man da springt, stand kein Lüftburg daneben oder irgendwas. Deswegen, ja, hat man gesagt, okay, alles klar, dann machen wir gar nichts. Ja, wir melden uns insbesondere nicht bei dem Versicherer. Und dann kam es leider anders. Also dann wurde einige Zeit später, Wochen oder Monate, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, festgestellt, da war wohl ein Nerv verklemmt. Hat nur keiner gemerkt. Und dann gab es ein Folge-OP und dann wurde die Reise abgesagt. Was hat jetzt der Versicherer gesagt? Naja, hättest du uns das mal eher gesagt oder hättest du eher storniert, es wurde storniert, dann wäre nach der Storno-Staffel das, was an Kosten angefallen wäre, deutlich niedriger gewesen. Und deswegen erstatten wir nur einen ganz geringen Teil, nämlich den, den wir damals hätten erstatten müssen. Und dieses Plus zu heute, kurz vor der Reise, das trägst du bitte selber. Mhm. Da hat man sich dann also quasi drüber gestritten, was heißt denn eigentlich schwerer Unfall und auf welchen Sicht, wessen Sichtweise kommt es drauf an? Ja, und die Antwort ist, naja, es kommt objektiv darauf an, ob eine Reisefähigkeit besteht oder nicht. Und selbst nach Meinung der Ärzte bestanden wir ja. Damit ist es noch nicht getan. Ich brauche natürlich später noch den Versicherungsfall. Also wenn später keine unerwartet schwere Krankheit, Unfall ist jetzt dahin, da war, dann wäre es trotzdem nichts. Aber die zweite OP, die war dann halt unerwartet. Mit der hat keiner gerechnet. Insofern kommt es jetzt nicht mehr objektiv auf die Ärzte, sondern subjektiv auf die Unbefangenheit hier dieser Dame an. Die durfte auch denken, alles ist okay, wenn ich nicht springe. Und die ist nicht gesprungen. Ja. Ja, und deswegen unterm Strich, ja, da wurde dann eben der volle Storno-Preis oder die volle Storno-Gebühr fällig.
Ja. Vielleicht kurz mal zum Hergang auch. Weißt du aus Erfahrung, haben die Leute, die sich dann irgendwann an euch wenden, haben die es vorher schon selber versucht und sind, ich sag mal, mehr oder weniger, drohte es zu scheitern? Oder ist es so, dass die in dem Moment, wo die, also es wird eingereicht, Ablehnung und dann direkt zum Anwalt? Oder gibt es da noch ein Zwischenspiel, wo ihr drauf aufbaut oder das vielleicht auch erstmal wieder gerade ziehen müsst oder so? Wie sind da eure Erfahrungswerte?
Ja, also in aller Regel ist das sogar so, dass das vorher selber versucht wurde und dann eine Ablehnung kam. Ja, da sehen wir die Bedingungen auch diverse Obliegenheiten vor. Also, dass man dort, weiß ich nicht, den Versicherungsschein und den Befund und Kostenbelege etc. einreichen muss. Das ist dann passiert und dann kommt die Ablehnung und dann kommt der Anwalt. Also, so sage ich mal, eine Begleitung bei der Antragstellung, das kann ich mich gar nicht erinnern, dass wir das mal gemacht hätten. Ist nicht ausgeschlossen, aber ist wahrscheinlich auch aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll und nicht notwendig. Ja, erstens muss man sich fragen, wenn es ein recht eindeutiger Fall ist, dass die Versicherung deckt, warum soll man dann für die Begleitung den Anwalt bezahlen? Mhm. Und zweitens, wenn man vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund hat, dann kann man sich fragen, ist für deren Sichtweise überhaupt der Versicherungsfall eingetreten, wenn der Anwalt losliegt, bevor die Ablehnung da ist. Ja. Also dann bleibt man vielleicht auf die Kosten sitzen, obwohl man es gar nicht müsste.
Ja. Trotzdem hast du vielleicht einen Tipp, wie man sich im Bereich der Antragstellung oder Leistungseinreichung verhalten soll, damit jetzt für euch im Falle einer Ablehnung nicht unnötig erschwert wird? Oder ist das völlig egal an der Stelle?
Völlig egal ist es nicht. Ich kann nur einfach immer nur sagen, wirklich bei der Wahrheit bleiben. Das ist das Wichtige, dass man nicht im Hintergrund oder im Nachhinein sich in Widersprüche irgendwie verwickelt oder irgendwas aufklären muss, was nicht notwendig ist. Ja. Da gilt es dann auch Butter bei die Fische. Also wenn die Versicherung zu Recht nicht deckt, deckt sie zu Recht nicht und Ende. Ja, allerdings, ja, wenn man eben gesagt hat, was Fakt ist und die Versicherung lehnt dazu Unrecht ab, dann kann man auch relativ schnell voran. Was vielleicht an der Stelle wichtiger ist, im Kopf zu behalten, der letzte Fall, den ich geschildert habe, der zeigt das ja. Man kann durchaus unsicher sein. Muss ich jetzt schon stornieren? Darf ich überhaupt schon stornieren? Ist es zu früh, zu zeitig, ist es eine schwere Erkrankung, ja, oder nicht? Insofern, viele Versicherer, wenn nicht die meisten, haben da wirklich solche Stornoverclients. Da kann ich nur empfehlen, die auch in Anspruch zu nehmen und zu fragen, was soll ich jetzt machen? Ja? Und da vielleicht auch einen Zeugen dabei haben, dem Herren, der Dame, die da am anderen Ende ist, das mitfallen. Hallo, ich stelle mal auf laut, neben mir sitzen auch so und so, dass man da auch jemand hat dafür. Das ist eher die Empfehlung, dass man da im Vorfeld vernünftig agiert, um nicht, das ist dann der rechtliche Part, Obliegenheiten zu verletzen.
Ja. Okay. Hast du noch ein weiteres Leistungsbeispiel?
Ich sage ja, einige. Also machen wir vielleicht den als letzten. Ich weiß nicht, welche Zeit wir uns hier eingeräumt haben, aber ich glaube, das
kann man ja auch. Wir können auch einen machen und dann habe ich noch ein paar Fragen an dich. Machen wir noch einen.
Und ja, okay. Na dann vielleicht noch mal jetzt ein bisschen weg von Unfällen etc. Jedenfalls im unmittelbaren Zusammenhang mit denjenigen, die reisen. Ne? Es gibt dort auch Bedingungen, ich rufe mir das mal kurz auf, ich habe mir ein paar mitgebracht. Die lauten hier wie folgt. Die setzen voraus als Versicherungsfall einen angemessenen und notwendigen Rücktritt von der Reise. Und das ist einerseits eben, darum geht es jetzt nicht, todschwere Krankheit oder so weiter des Versicherten, aber eben auch jeder andere nachgewiesene Vorfall, den der Versicherte nicht beabsichtigt und nicht zu verantworten hat, wenn dann eben der Rücktritt angemessen, notwendig und gerechtfertigt ist. Das ist sehr weit. Ja. Ja. Und in diesem Fall ging es darum, dass hier ein naher Familienangehöriger, ich will jetzt den Sachverhalt nicht zu detailliert machen, er war nah, aber nicht so unmittelbar nah, dem ging es nicht so gut. Und man hatte halt Sorge und wollte den Beistand leisten. Und da hat man sich dann drüber gestritten, ist das erstens überhaupt ein Vorfall? Und zweitens, fällt er da drunter, ist er nahe genug? Und da fragt man sich, wie legt man sowas aus? Und was wir gesagt haben, ist, naja, man wird sich schon an dem ein bisschen orientieren müssen, was für den Versicherungsnehmer gilt. Für den gilt, es muss irgendwie schwer sein. Ja, und objektiv, wenn man sagt, aus Sicht des Dritten, ist dem noch zuzumutbar, trotzdem zu reisen. Und da haben wir halt gesagt, naja, der Familienangehörige, um den es hier ging, der war dann schon so nah und so schlimm erkrankt, dass man sagt, wenn man wiederkommt und den gibt's nicht mehr möglicherweise, tut einem das erstens sehr weh vielleicht fürs restliche Leben und zweitens wäre man vielleicht gern bei dem. Ja, und das hat dann unterm Strich dazu geführt, dass das auch der Versicherer nach einer gewissen Gegenwehr zunächst so gesehen hat.
Ja, okay. Gut, also zeigt am Ende, dass es auf jeden Fall Sinn macht, nicht jede Ablehnung hinzunehmen und ja, nochmal eine andere Einschätzung der Lage einfach einzuholen. Ne?
Oft ist das so. Und wenn es anders ist, ja, also wenn wir es beispielsweise in der Ersteinschätzung schon sagen, das sagen wir durchaus, ja, hat der Versicherer recht, gilt es auch das hinzunehmen. Ja, ja. Also Versicherer sind nicht grundsätzlich ablehnungsgütig. Zuweilen ist das, was die sagen, korrekt.
Ja. Ja gut, das ich glaube, das würde auch jeder hier, der hier zuhört, wahrscheinlich so unterschreiben. Jetzt lass uns noch kurz mal auf das Thema kommen, was uns die letzten 2-3 Jahre jetzt hier begleitet, schon, und zwar das Thema Corona. Du hattest mir im Vorgespräch jetzt schon gesagt, dass ihr da jetzt noch nicht so richtig Fälle habt, aber du hast schon auch ein paar Worte dazu zu sagen, worauf da vielleicht zu achten ist. Ja, erzähl doch mal aus deinem Erfahrungsschatz, was dir zum Thema Reiserücktritt und Corona einfällt.
Ja, zunächst mal zum Thema, warum wir da nicht so viele Fälle haben. Naja, weil die Fälle, die es gibt, häufig recht eindeutig geregelt sind. Ja. Ja. Es gab so eine gewisse Zeit, wo, da war das so Anfang 2020, ja, wo halt die Bedingungen dort unklar waren, insbesondere auch die Sachlage unklar war. Das hat sich halt entwickelt und die Anbieter sind drauf eingegangen. Und deswegen ist es selten so, dass in diesen Fällen eine Unklarheit herrscht. Man kann vielleicht jetzt demnächst einen bekommen, sage ich gleich was dazu, aber in der Vergangenheit war das nicht wirklich so. Ja. Wenn wir an dem andocken, was wir gerade schon besprochen haben, also das Grundthema dieser Versicherungsbedingungen immer die schwere, unerwartete Erkrankung ist. Ja? Und alles andere aber eben auch erstmal nicht. Es sei denn, wir haben gerade diese Nummer mit dem Vorfall, das ist dieses letzte Beispiel. Ja. Dann kann man das ja an den Fällen bereits recht gut abgrenzen. Also wenn da drin steht Erkrankung, dann ist es keine Erkrankung, wenn ich nur Angst habe, mich anzustecken. Ja, dann ist auch keine Erkrankung, wenn ich irgendwo eine Reisewarnung habe. Ganz egal, ob die jetzt von der Regierung oder von dem Land, wo ich hin will oder sonst wer kommt, es ist keine Erkrankung. Und folglich fällt es nicht unter die Versicherungsbedingungen. Es sei denn natürlich, und da muss man wieder gut aufpassen und sich auch beraten lassen und vielleicht solche Produkte nicht unbedingt online abschließen, weil das da einfach nicht wirklich möglich ist. Ja, oder eben schnell was mitvermittelt wird und dass es eben konkrete Einschlüsse gibt für genau das, was eben der Versicherungsnehmer auch will. Dann ist es zum Beispiel denkbar, dass man auch mal eine Quarantäne absichert, die nicht auf einer eigenen Erkrankung beruht. Ja, eigene Erkrankung, wenn ich die nicht habe, nochmal bin ich raus, es sei denn, ich habe einen Einschluss Quarantäne meines, weiß ich nicht, mitwohnenden Familienangehörigen. Mhm. Gleichzeitig in den Fällen, wo eben eine Reisewarnung da ist, das haben wir heute nicht als Thema, aber dann sollte man eben auch mal dran denken oder dran gedacht haben, ob man überhaupt den Reisepreis zahlen muss, weil ja dem Anbieter seine Leistung unmöglich geworden ist. Und da kommt man vielleicht auf einer ganz anderen Schiene raus. Und wenn man es jetzt mal eben runterdockt auf Corona selber, also ich bin krank und Quarantäne oder irgendwas anderes ist nicht mitversichert. Dann stellt sich halt erneut die Frage, jedenfalls bei den meisten Bedingungen, ist das eine Erkrankung? Ja. Ist sie unerwartet? In aller Regel wohl auch ja. Ja. Sei denn, ich renne vorher durch sämtliche Clubs, die es gibt, ohne Maske, weiß ich nicht, aber so ist ein sehr, ersponnener Fall. Ja. Aber die Frage, die sich stellen kann noch, jedenfalls künftig, ist die Erkrankung schwer. Heute würde ich mich noch dahin festlegen, ja, wird man als schwer noch ansehen müssen. Ja. Weil eben, und das ist so der Hintergrund dann, wenn jemand eine leichte Erkrankung hat, die einen schweren Verlauf bekommen kann, schwerer Verlauf aber überhaupt nur in den Sternen steht, dann fragt sich jedenfalls herkömmlich, die Grippe oder Erkältung oder was auch immer, ob das schon schwer ist oder nicht. Bei Corona wird man in den vergangenen Jahren wohl sagen können, ja, und der schwere Verlauf, der stand irgendwo überall zu erwarten. Dass künftig so bleibt, das weiß ich nicht. Ja, ob man da vielleicht sagen kann, ja, ein gewisses Risiko fällt dann halt dem Versicherungsnehmer hinüber, bei irgendwelchen Virusvarianten, die das dann nicht mehr so schwer machen. Aber es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Ja. Ja, das mag sein, dass das mal künftig Streitthema wird. Bislang ist es das, glaube ich, auch nicht im großen Umfang.
Ja, du hast ja das Beispiel mit den Clubs gebracht. Jetzt ist ja offiziell die Pflicht, eine Maske zu tragen, weitestgehend aufgehoben. Der ein oder andere übt ein Hausrecht aus und sagt, naja, wir zwingen euch hier in unseren Räumen weiterhin oder wir empfehlen es. Das wird ja mit Sicherheit ein Feld sein, auf dem vielleicht auch mal gestritten wird jetzt. Ne? Wenn aufgrund dessen jetzt, ne, also es könnte ja einem Versicherer unterstellen, hey, du hast dich infiziert und wir wissen, du warst hier halt hier irgendwo auf einer großen Veranstaltung oder hast eben diese Clubtour gemacht, du hättest dich schützen müssen oder so. Ne? Das
Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Wie gesagt, es ist immer dasselbe, wo wir uns drum drehen. Es kommt auf die Bewegung an. Wenn da drin steht, schwere, unerwartete Erkrankung. Und ich sage erstmal, ich denke den Fall so weiter. Ich sage, es ist, darauf läuft es hinaus. Es ist nicht mehr unerwartet, wenn ich in den Club gehe. Dann müsste ich ja konsequenterweise auch sagen, ich muss mich, ohne dass es mir irgendwer vorschreibt und wissend, dass die Bundesregierung oder wer auch immer das momentan gar nicht mehr so als Risiko ansieht, trotzdem mein Leben beschneiden. Nee. Das glaube ich nicht, dass es so weit geht. Ja, glaube auch nicht, dass man deine Obliegenheit, gibt es auch gar nicht, in die Versicherungsverträge reinlesen kann. Deswegen habe ich gesagt, das ist von meiner Seite aus ein eher sehr ausgedachtes Beispiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, jedenfalls in der aktuellen Situation nicht, dass man da an den Begriff unerwartet rankommt, in dem Sinne, dass das dann ausgeschlossen wäre, wenn man einfach das tut, was man darf.
Ja, okay. Vielen Dank. Dann würde ich an der Stelle auch das Thema schließen und ja nochmal die Abrundung machen, dass eben genau diese Dinge, die wir jetzt besprochen haben, Inhalt dieses Anwaltsschutzschild auch sind. Das heißt, wenn von euch ein Kunde eben so einen Fall hat, ob es jetzt die Reiserücktritt ist oder vielleicht die Haftpflicht oder eine Zahnzusatzversicherung oder was auch immer, Das spielt an der Stelle keine Rolle. Da gibt es eben diese kostenfreie Ersteinschätzung im Rahmen dieses Anwaltsschutzschilds und natürlich auch im Rahmen der Erstbefragung oder der Qualifikation auch eine Einschätzung, ob es denn zu akzeptieren ist, was der Versicherer schon entschieden hat oder ob es da eine Erfolgsaussicht gibt, dass man die Entscheidung vielleicht noch drehen kann. Und ich glaube, wir haben jetzt an drei Beispielen gehört, dass es tatsächlich dann auch manchmal Sinn macht, da die zweite Meinung zu holen und damit dem Kunden dann etwas Gutes zu tun. Und ja, Marco, ich danke dir für die Zeit, für den Einblick in dein Fach. Und ja, wenn vielleicht kommt ja irgendwann mal ein ganz, ganz kurioser Fall, den können wir dann ja nochmal besprechen.
Gerne, können wir gerne einen Abwisch machen oder so.
Genau. Und ansonsten, ja, bleibt es jetzt so, wie es ist. Und ja, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie noch keinen Zugang zum Appella MSC haben, dann gehen Sie jetzt auf www.appella.de/start und beantragen sich Ihren Testzugang und einen Termin für ein unverbindliches Gespräch zum Kennenlernen. In einem ersten Gespräch besprechen wir, welche Bereiche unseres Angebots für Sie passen und wie Sie diese am besten für sich einsetzen. Verschaffen Sie sich wieder mehr Zeit für die Beratung Ihrer Kunden. Mehr als jeder 10. Makler nutzt die Dienstleistung der Appella AG und monatlich kommen weitere dazu. Wollen Sie wissen, wie Sie von unseren Angeboten profitieren können? Dann beantragen Sie jetzt Ihren Zugang zum Makler Service Center auf www.appella.de/start.